Ein Hallo und ein herzlich willkommen zu Screentime Sport Folge 69. Und wir sind zumindest zum Aufnahmezeitpunkt der letzte Tag im Oktober, also starten dann quasi perfekt rein in den Jahresabschluss. Fast, kann man dazu sagen. Und mit dabei, wie immer, ist David Böcke. Hallo, David.
Hallo Luca und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Die Top-Themen heute: HBO Max startet in Deutschland noch vor den Olympischen Winterspielen 2026. Apple TV holt sich die Formel 1 Übertragungsrechte in den USA und Buschi feiert sein NBA-Comeback. Das und vieles mehr sind Themen, über die wir heute sprechen. Und das Ganze tun natürlich nicht nur wir, sondern natürlich auch mal gerne mit euch gemeinsam. Bei Instagram @screentime.sport könnt ihr natürlich gerne mit uns in Kontakt treten oder auch bei den Kollegen des Kommentatorenblogs in den Kommentaren diskutieren. Das gibt natürlich auch noch die Möglichkeit. Und ich würde sagen, Luca, bevor wir mit unserem Top-Thema HBO Max gleich reinstarten, bauen wir doch mal so ein bisschen erstmal euer Feedback aus Insta, wie immer, ein. Und wir starten mit Stefan Reichert. Der hat uns geschrieben: Luca, NBA im Free-TV ist bei mir quasi erstmal nur übergangsweise vorbei, weil theoretisch mit der Fusion von RTL und Sky, besser gesagt der Übernahme, es ja die Möglichkeit gibt, dass NBA-Spiele von Sky zumindest bei RTL oder bei Nitro gezeigt werden. Was glaubt ihr? Ja, was glauben wir? Ich glaube, das ist auf jeden Fall denkbar. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es den Riesenerfolg im Vergleich zu RAN NBA gibt. Wie ist es bei dir, Luca?
Ey, also wird sich zeigen im Endeffekt, ne? Also erstmal natürlich immer, wie das Ganze dann sich generell erstreckt bei Sky RTL. Also das ist ja sowieso etwas, was wir in gewisser Weise seit Anfang des Jahres so mittragen, diese Meldung bei jedem, bei jeder Meldung oder bei jedem Ding, was irgendwie Sky und RTL betrifft. Deswegen kann man da ein Fragezeichen setzen, aber generell ist das natürlich möglich. Ich meine, da haben wir ja schon in vielen Folgen darüber gesprochen, dass ja in gewisser Weise RTL ein Schaufenster für die Sportprogramme bei Sky und vielleicht in späteren Zeitraum ja auch für RTL Plus sein wird.
Genau, weil es wurde ja auch gesagt, dass man eventuell bei RTL ja auch mehr Formel-1-Rennen als bisher wieder im Free-TV zeigen kann. Analog dazu kann man natürlich auch die NBA in dieser Argumentation sehen. Dann haben wir eine Nachricht bekommen von Emrik. Ich bin gerade dabei, die neue Podcast-Folge zu hören. Die Thematik mit dem Global First Pick bei der Champions League finde ich sehr spannend. So viele kommen da für mich gar nicht in Frage. Netflix, Prime, mehr fällt mir erstmal nicht ein. Insgesamt hoffe ich, dass Prime und Sky sich die Rechte aufteilen. Realistisch gesehen wird es aber eher so bleiben, wie es jetzt ist. Gerade The Zone wird alles geben, um die Rechte zu halten. Ansonsten ist da ein großes Loch. Ich glaube, da stimmen wir an der Stelle erstmal zu. Und der Punkt, den er auch noch ganz interessant anbringt, dass RTL ab nächster oder Saison auch DFB-Pokalspiele zeigen darf, wobei ist das erst die Saison danach, Luca, ne? Findet er spannend, gerade auch im Blick auf den Sky-Kauf, weil dann theoretisch könnte man ja das, was wir unter der Woche gemacht haben, nämlich alle Zweitrundenspiele bei Sky zu sehen, vielleicht auch bei RTL Plus zu Gesicht bekommen.
Ja, genau, also das wird so grundsätzlich interessant sein, wie, ja, ich sage jetzt mal, es mit WOW natürlich weitergehen wird, ob das dann als erstes fliegen wird zu RTL Plus oder sich dann fusioniert wird, ob man dann ein Paket schnürt, dass man halt extra ein Abo bezahlt bei RTL Plus, aber generell muss man sagen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass alleine dann, wenn RTL Plus, nicht nur RTL Plus, sondern RTL in gewisser Weise dann Pokal zeigen darf, wie viel mehr Pokal ist dann grundsätzlich es bei RTL geben wird mit der möglichen Fusionierung von Sky. Wie gesagt, 100% durch ist das Thema ja immer noch nicht.
Und Luca, wir haben letzte Ausgabe über die türkische Super League gesprochen. Da gibt es ja die Möglichkeit, das über DigiTürk zu buchen, quasi diese Liga zu schauen, aber eben exklusiv. Und er glaubt auch nicht wirklich, El Neno Grande hat uns geschrieben, dass da sich jemand noch reinmischt. Bei der Schweizer Liga ist es ja tatsächlich ähnlich, da bleibt man dem Deutschen ja auch relativ blass, was die Informationslage angeht. Das ist auf jeden Fall doch mal ein interessanter Punkt, über den wir vielleicht wann anders nochmal diskutieren können. Und er bringt nochmal eine andere News mit rein, nämlich dass Disney eine Lizenz für einen Sportsender geordert hat. Luca, was hat es damit auf sich?
Ja, generell muss man sagen, Disney beheimatet in Europa zumindest in den Niederlanden, wie viele Unternehmen in den Niederlanden oder dann in Irland untergekommen sind, hat einfach steuerliche Gründe, aber dennoch muss man halt sagen, weil sie ja ein Medienunternehmen sind, müssen sie es ja erstmal anmelden, was man in den kommenden Jahren dann vorhat, was das Thema mögliche Sender oder Sonstiges angeht bei der Medienanstalt. Und so ist es auch passiert mit Disney Plus Sports. So heißt es dann. Und da ist auch Deutschland aufgeführt, wie das im Endeffekt aussehen wird. Ob man sich da auch im Bezug Champions League orientieren wird, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich meine, die Frauen-Champions League hat man seit dieser Saison im Portfolio. Und wenn man in gewisser Weise schon Partner bei der UEFA ist, hat man vielleicht oder kennt man zumindest einige Hürden davon, die man nehmen muss. Und klar ist die Champions League nochmal ein anderes Thema. Interessieren sich sicherlich auch einige mehr davon, also einige mehr Unternehmen davon. Und da ist auch deutlich mehr Geld im Spiel. Deswegen ist das einfach wahrscheinlich eine Absicherung für die Zukunft. Muss man einfach sehen, was da dann kommt.
Richtig, was da noch, was das mit sich bringt. Dann bringt Nils, und das ist die letzte Nachricht, die wir in diesem Feedback-Blog für euch vorbereitet haben, hier nochmal einen ganz anderen Punkt auf, der aber irgendwie auch mit der Frauen-Champions League zusammenhängt. Er sagt, was kein Dauerzustand bleiben darf, ist die Intransparenz bei der Verbreitung der Medienrechte von der Frauen-Champions League zum Beispiel und auch der NBA. Bei beiden Wettbewerben war bis wenige Tage vor Saisonbeginn unklar, wie die Übertragung überhaupt stattfindet. Selbst jetzt wissen wir bei Sky ja noch nicht, wie viel sie wirklich zeigen dürfen. Und auch da gab es ja noch nicht wirklich groß, Aussichten, wie es jetzt mit diesem Disney-Paket aussieht. Da globale Deals offenbar immer mehr in Mode kommen, könnten Sportrechte außerhalb des Herrenfußball darunter leiden. Gut zu sehen am Disney-Deal mit der Frauen-Champions League, die in Deutschland scheinbar wenig damit anfangen können. Die immer wiederkehrende Frage nach Sublizenzen macht es nicht leichter. Selbst als medieninteressierter Sportfan weiß man oft nicht mehr Bescheid. Dazu brauchen sich Sportarten abseits des Mainstreams eben auch nicht mehr über geringe Aufmerksamkeit beschweren. Und wenn das ZDF dann mitmacht, in puncto Sublizenz, meine Ergänzung, Luca, dann wird das auch nicht besser.
Nein, also das Thema Frauen-Champions League diese Saison natürlich ganz extrem. Ich meine, wir haben ja mit Disney Plus einen ganz neuen Partner gehabt, davor ja The Zone. Die haben es ja zumindest von der Verbreitung etwas besser gemacht, zumindest in dem Form von YouTube und Sonstiges. Auch viele Spiele halt kostenfrei gezeigt. Aber Disney Plus so richtig bewerben in Deutschland wurde das Thema ja auch nicht. Also jetzt irgendwie sowas im Fernsehen oder auf Social Media sieht man eigentlich relativ wenig. Auch auf der Disney Plus Plattform sieht man so gut wie kaum was, dass man die Frauen Champions League im Programm hat. Deswegen kann man da auf jeden Fall generell mehr machen. Und ja, man kann auf jeden Fall sagen, klar, das Thema NBA, das haben wir im Vorgespräch in gewisser Weise auch gesagt, das ist einer der bescheuertsten oder einer der komischsten Medienrechte, weil in gewisser Weise gefühlt 4 oder 5 Sender Rechte an der NBA halten, nur manche zeigen extrem wenig, manche zeigen extrem viel. Und klar, wenn jetzt Disney Plus das Recht in Deutschland zum Beispiel gar nicht so genutzt wird und sich halt Sky dafür interessiert, klar, und man verhandelt darüber, dann kann ja nur mehr dazukommen, aber Sky hat ja die gewissen Grundrechte, sage ich jetzt einfach mal, zur NBA und weiteres kann ja noch möglicherweise dazukommen. Das müssen wir einfach mal abwarten.
Und der Blick nach vorne verspricht ja nicht wirklich Gutes, oder? Also ich meine in Sachen Transparenz, wir regen uns viel drüber auf, dass die Unwissenheit in Insta-Kommentaren, in irgendwelchen Forenbeiträgen, Luca, kommen wir nachher in den Quoten nochmal drauf zu sprechen, das wird so weitergehen, wenn wir daran denken, dass möglicherweise RTL nächstes Jahr Sky übernimmt oder HBO Max startet. Was ist mit Discovery Plus? Was passiert mit Wow? Ich meine diese Kommunikations- oder Informationsdefizite, wie Nils sie schreibt, da muss man auf jeden Fall am Ball bleiben. Wie gut, dass es Screentime Sport gibt.
Absolut, ich meine, da sind wir jetzt gespannt, wie das dann in den kommenden Monaten oder sogar Jahren passiert. Und ich denke mal, danke für euer Feedback im Voraus natürlich. Pickepacke voll ist diese Sendung, das habe ich fast vergessen zu sagen. Ja. Wir starten deshalb jetzt mit dem Top-Thema, respektive mit einem der Top-Themen dieser Folge. Das ist nämlich der Start von HBO Max. Ja, wir haben es in gewisser Weise ja schon vorhergesagt, aber dass es dann doch so früh im Verhältnis beginnt, also nicht im Sommer, sondern sogar schon im Winter 2026, kommt sogar noch vor dem Beginn der Olympischen Spiele, nämlich im Januar 2026 geht es also los mit HBO Max in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich und der Schweiz. Generell muss man aber sagen, zum Thema HBO Max, Discovery Plus bleibt erstmal bestehen. Also beide Plattformen zeigen in dem Sinne auch dann die Olympischen Spiele auf ihren jeweiligen Plattformen, also bei HBO Max und bei Discovery Plus. Das wird sehr interessant sein in dem Bezug. Klar, Eurosport im linearen Programm wird dann ebenfalls natürlich auch weiter im TV und wie gesagt als Branding online dann auch zu sehen sein. Wir spezialisieren uns aber nochmal auf die Rahmenberichterstattung von Warner Bros. Discovery und schauen dabei natürlich auf das Studio, David.
Ja, zwei Etagen. Es wird ein Heimspiel werden für Birgit Nössing. Die kommt ja ursprünglich auch aus Südtirol. Also dann in Italien die Olympischen Winterspiele zu begleiten, für sie was ganz Besonderes. Sie hat auch gesagt, mit dem Zauber der Dolomiten, der Eleganz und der einzigartigen Kultur Italiens wird das die beste Kulisse für das Sportevent des Jahres. Und ja, das Ganze gibt es zu sehen bei HBO Max. Insgesamt die Berichterstattung von HBO Max ja dann auch Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg und Italien, wo es dann im Januar losgehen wird. Die Olympischen Winterspiele werden aber auch noch auf Discovery Plus zu sehen sein. Und insgesamt haben wir dann eben ja diese 19 Tage Vollprogramm. Wir sind sehr gespannt, wie die Plattform dann aussieht. Es werden weiterhin natürlich bis zu 20 Kommentarsprachen auswählbar sein. Die ganzen Möglichkeiten, die du natürlich hast, sowas wie Goldmedaillen direkt dahin zu springen, was wir aus der Vergangenheit schon kennen. Und vom Personal her, neben Birgit Nössing, Oliver Sequenz in der Moderation. Das heißt, da ein kleiner Wechsel im Vergleich zu Paris, weil sowas wie Thomas Wagner bis jetzt nicht angekündigt ist. Vielleicht kommt noch eine dritte Person dazu, wissen wir nicht. Die Expertinnenriege bleibt ähnlich, mit der Ergänzung, dass neben Hambüchen, Schmidt, Rebensburg, Friesinger, Postmar jetzt auch Nathalie Geisenberger dazukommt für das Rodeln. Dann, Luca, du freust dich ja sicherlich schon, wenn sie neben Ron Ringgut sitzt, mutmaßlich, gehe ich mal davon aus. Und ja, dann sind wir gespannt, wie die verschiedenen Events dann präsentiert werden und wie sich die Plattformen unterscheiden. Also ich glaube, dann ist es interessant zu sehen, wie sieht HBO Max aus, wie sieht Discovery Plus aus und was kostet das Ganze? Wissen wir nämlich noch nicht. Es wird wohl ein werbefinanziertes Einstiegspaket geben. Genau beziffern können wir das Stand jetzt allerdings noch nicht. Und generell müsst ihr euch das so vorstellen wie in Paris. Das heißt, du hast ein großes Discovery-Haus im Dorf der Nationen quasi in Cortina. Da soll es so Leihfenster geben, die im virtuellen Studio eingeblendet werden und hat quasi jedes Land, Italien, Deutschland, Norwegen, Polen, die Franzosen waren das letzte Mal auch schon ganz wild unterwegs, ihr eigenes Studio, die Deutschen sind das letzte Mal recht klein davon gekommen. Ich bin gespannt, wie das dann in Cortina aussieht, in ja nicht mal mehr 100 Tagen.
Ich bin mal gespannt, um das auch nochmal komplett zu machen, wie Sky mit HBO Max dazukommen wird, weil wie die Eurosport-Sender von Sky abgetragen wurden, also diese Eurosport-Extra-Sender, das gab's, also es waren ja die linearen Eurosport-Sender, die zum Beispiel dann bei Amazon
Bundesliga
Prime dazugekommen sind. Also Amazon Prime, wenn man sich dort Discovery Plus holt, kriegt man Eurosport 360-Kanäle. Deswegen wurden die ja damals dann irgendwann bei Sky abgeschaltet. Dann gab es ein Jahr Discovery Plus dazu. Ich bin mal gespannt, weil HBO Max oder respektive HBO Sachen ja von Sky verschwinden werden, wie HBO Max dann quasi bei Sky kompensiert wird. Ob es da nochmal ein Jahr gratis im Sky-Abo gibt oder das dann wegfällt. Also so würde man in gewisser Weise das kompensieren. Wie gesagt, dazu wissen wir auch noch nichts. Preis hast du ja schon gesagt. Ist ja bisher auch noch nicht bekannt. Man will aber sagen, dass man ja generell in sich an der Preisstruktur anderer Anbieter orientieren möchte, heißt, man will das Rad in dem Sinne nicht neu erfinden.
Heißt aber auch, dass es ja nicht zwingend noch günstiger wird, weil eben das Discovery Plus ja bisher nicht wirklich dafür bekannt ist, dass es einem das Geld aus der Tasche zieht im Vergleich zu anderen Streaming-Diensten. Ja, und jetzt machen wir den Brandfuck komplett, weil es gibt natürlich Gerüchte, dass Warner Bros. Discovery möglicherweise von Comcast übernommen werden könnte, die ja gerade dann vielleicht nicht mehr was mit Sky zu tun haben in den nächsten Jahren und auf der anderen Seite auch Netflix in den letzten Tagen wieder einmal Interesse gezeigt haben soll, Warner Bros. Discovery zu übernehmen. Oder auch die Tatsache, dass ja dann vielleicht Comcast weiter her über Sky ist, aber nicht in Deutschland, da gibt es weiter Sky, das gehört dann aber nicht zur Comcast, also die Übernahme und Fusionsgerüchte, wie man das dann auch immer nennen mag, gehen weiter und auch international.
Absolut, da sind wir gespannt, was die auch hier nächsten Monate und auch vielleicht Jahre bringen wird. Ich meine, wie gesagt, Warner Bros. Discovery sowieso vor großem Umschwung. Hingegen ist man bei Amazon Prime auf sicherem Felde unterwegs. Das macht man jetzt auch, Tatsächlich, da haben wir drüber in der letzten Folge auch gesprochen, nämlich bei Prime Vision. Das kommt jetzt auch wirklich nach Deutschland. Man wird beim Spiel Bayern gegen Paris Saint-Germain am kommenden Dienstag nämlich in Deutschland auch das neue interaktive Zusatzangebot Prime Vision starten. Das eben mit KI-gestützten Features, die das Live-Bild ergänzen werden. So können sich die Zuschauer optional auch Namen, Laufgeschwindigkeit der Spieler, Sprunghöhen und optional eine Passoption anzeigen lassen, also in gewisser Weise so ein bisschen das Tactical Feed vom Sky Top Spiel nur noch mal etwas ja besser vielleicht aufbereitet. In England haben wir das ja zum Beispiel schon gesehen und in Italien auch schon und jetzt kommt das auch im deutschsprachigen Raum dazu. Das eben jetzt am kommenden Dienstag bei, wie gesagt, Bayern gegen Paris Saint-Germain.
Ja, wir sind gespannt. Die Champions League wird dann natürlich der Entwicklungspfad sein, auf dem Prime dieses Format weiter voranbringt. Dienstags in Deutschland ja noch bis 2027. Und wie es danach mit der Champions League weitergeht, ist ja auch das Top-Thema der letzten Woche gewesen. Wie genau die Pakete aussehen werden für die UEFA-Pokalwettbewerbe in Europa, wissen wir noch nicht hundertprozentig. Das, was wir wissen, haben wir in der letzten Ausgabe besprochen. Falls ihr da also nochmal nachhören wollt, auch was diese Global First Picks angeht, könnt ihr nochmal nachhören. Und dann ist natürlich der 18. November noch ganz wichtig, da ist nämlich Bieterschluss. Bis dahin müssen sich die Unternehmen gemeldet haben bei der UEFA. Ey, wir wollen Champions League, Europa League und Conference League übertragen. Und dann wissen wir vielleicht in den nächsten Wochen schon ein bisschen, wie es dann bis 2031 weitergeht. Das bleibt spannend. Und wir bleiben bei Prime, Luca. Die schlagen zu auf dem Markt, oder? Also DAZN und Wow kriege ich darüber ja schon ganz gut. Jetzt kommt noch was Drittes dazu.
Richtig, das ist nämlich, aufpassen, RTL Plus. Die sind nämlich jetzt komplett bei Prime Video zu sehen. Es gab ja die einzelnen, ich sage jetzt mal, Pay-Angebote von RTL, wie die Pay-TV-Sender Crime, Living, Passion und Geo-Television ja auch schon als Zusatzkanal zu buchen. Und jetzt gibt es auch eben RTL Plus dazu, was man sich kaufen kann. Also kommt in gewisser Weise ein dritter Global Player, zumindest in Deutschland. Also national Player kann man so sagen, aber zumindest in Deutschland wichtiger Player, RTL Plus bei Prime Video dazu. Preisstruktur 12,99 € im Monat. Dazu ist kein Prime-Abo nötig tatsächlich, um das zu kaufen. Inhalt entspricht also dem RTL Plus Max-Paket, also werbefrei. Es gibt dabei aber eine Einschränkung, es wird nicht die linearen RTL-Sender als Livestream-Angebot geben. Ebenfalls sind zusätzliche Inhalte wie das Musik, die Musik-App oder auch Hörbücher nicht mit dabei. Das gibt es dann, wie gesagt, über Amazon Prime. Man hat die, Zusammenarbeit damit dann in gewisser Weise ja auch erstärkt, weil es noch weitere Produktionen gibt, wie dann zum Beispiel mit Jan Köppen, Frank Buschmann und Laura von Torra, die Neuauflage von Gladiators. Aber das ist etwas, das geht wieder ins Show-Entertainment, aber generell muss man sagen, DAZN, Wow und RTL Plus kann man so fast schon sagen, dass Prime Video in gewisser Weise so der Zusammenschluss, die große Mediathek für Sportereignisse sein wird oder ist sogar schon.
Ja, Grüße an Sport Europe TV, wie es ja heute heißt. Also es tut sich alles zusammen, das war ja fast schon abzusehen, unser Interview zu den US Open damals. Lang, lang ist her. Das wurde damals schon angedeutet und wir sehen, es tut sich einiges zusammen, auch in Sachen NFL und Prime, denn am 28. November wird ein NFL-Spiel weltweit in über 240 Ländern und Gebieten, wie es heißt, gezeigt, ohne Abo oder Prime-Account. Und das ist der Black Friday, wo natürlich bei Amazon sowieso ziemlich viel los ist und ab 21 Uhr gibt es jetzt NFL, Eagles gegen Bears. Da gibt es auch noch Golf oder die NBA bei Prime und das kommt auch aus deutscher Sicht, finde ich, sehr überraschend. Also ich finde das, wie viele Sachen haben wir jetzt bei der NFL dann auch zusammen? Ich meine, du hast die Weihnachtssachen bei Netflix noch, RTL, DAZN, Prime, ist ja fast schon NBA-mäßig. Nur, dass du es vielleicht ein bisschen besser überblicken kannst.
Ja. Das stimmt, aber ich meine, wenn es dieses Angebot gibt, weltweit 240 Ländern und Gebieten, da hat sich Prime in dem Sinne nicht lumpen lassen. Das sind ja immer diese Highlight, was heißt Highlight-Spiele, aber so die Aushängespiele, Weihnachten und auch dann gewisserweise dann Black Friday und das hat man dann bei Amazon sicherlich sich nicht zweimal sagen lassen und deshalb kommt dieser Deal ja dementsprechend auch zustande. Also von daher lohnt es sich da sicherlich auch reinzuschauen.
Aber dass diese Slots so zustande kommen, das ist ja von der Liga auch Wahnsinn. Das ist ja, als wenn die DFL jetzt sagen würde, ey, also dass wir Ostersonntag überhaupt Bundesliga spielen, das ist ja eigentlich so besonders, lass das doch nochmal separat ausschreiben.
Das stimmt. Das wäre dann so, als wenn dieses Ostersonntagsspiel würde nur bei Prime Video laufen. Aber das sogar
Boxing kostenlos. Boxing Day in der Premier League, nicht bei Sky, sondern bei, weiß ich nicht, irgendwo anders.
Prime also, Video.
Interessant, wirklich.
Ja, gut.
Eine Sache bleibt aber gleich im Vergleich zu vor 2 Jahren.
Das stimmt, das stimmt. Nämlich U17-Weltmeisterschaft in Katar diesmal. Das startet ja schon zeitnah, nämlich am 3. November. Das geht dann bis Ende November, nämlich bis zum 27. Insgesamt gibt es 104 Partien, erstmal sogar mit 48 Nationen. Deutschland und Österreich ist dabei, heißt also, Sky überträgt, nämlich auch alle Spiele der deutschen und österreichischen Nationalmannschaft werden gezeigt. Linear gibt es das zu sehen bei Sky Sport News und kostenfrei im Livestream, sowie auch auf den YouTube-Kanal von Sky Sport. Die Deutschland-Spiele sind der 4., der 7. und der 10. November, also könnt ihr euch schon mal eintragen. Vor 2 Jahren gab es ja den Titel für die deutsche U17-Nationalmannschaft, damals ja auch zu sehen gewesen bei RTL. Und die österreichischen Spiele werden dann bei Sky Sport Austria sowie auch dann im Livestream bei skysportaustria.at gezeigt. Das Kommentatorenteam steht noch nicht fest, aber Sky wird sicherlich auch ihre U19 und U17 Bundesliga-Kommentatoren in gewisser Weise dann einsetzen wollen, weil sie sich damit natürlich auch gut auskennen, sage ich jetzt einfach mal.
Also wenn Timo Schäfers nicht damit zu tun haben sollte, wären wir sehr überrascht. Beste Grüße, Timo.
Das stimmt.
Ja, so ist es. Dann machen wir weiter mit einer weiteren Top-News, die wir aufgefordert oder aufgeschrieben haben. Oder wir haben die News aufgefordert, ganz vorne in unserer Folge zu stehen. Nämlich, die Formel 1 in den USA wechselt ihren Übertragungspartner. Es ist nicht mehr ESPN, sondern, und das ist die größte News fast daran, schon ab nächster Saison, ab 2026, beheimatet Apple TV. Die Formel 1. Ja, wo kommt das denn her? Und Luca, was hat das denn mit F1 TV zu tun? Das Ganze gilt erstmal für 5 Jahre, 2026 bis 2030.
Korrekt. Es gibt dann dadurch F1 TV nicht mehr in den USA. Also die Accounts werden dann in dem Sinne nicht mehr verlängert, wenn man einen hat. Und deswegen gibt es dann, wie gesagt, alles nur noch bei Apple TV zu sehen. Wie gesagt, du hast es gesagt, 2026 ist es schon soweit. 5 Jahre beinhaltet der Deal und beendet damit auch die Partnerschaft mit ESPN, also Disney. In den USA, muss man sagen, haben viele diesen Deal in gewisser Weise kritisch gesehen, weil ESPN ja in gewisser Weise ja doch die Plattform war für die Fans, die gelegentlich nur Formel 1 gucken, ich sag's mal ähnlich wie zu RTL-Zeit in Deutschland, gerne die Formel 1 geguckt haben, das zu zeigen. Und jetzt wandert eben alles hinter der Paywall. Generell muss man sagen, Apple investiert extrem viel. Man will generell die Formel 1 auf ihrer Plattform sehr viel stärken. Rund 140 Millionen US-Dollar pro Jahr sind da im Spiel. Und das sind, muss man ehrlicherweise sagen, über 50% mehr als Disney, also ESPN, bezahlt hat. Und da muss man einfach sagen, da wäre man schön blöd, wenn man diesen Geldpreis oder diesen Batzen an Geld in dem Sinne dann nicht annehmen würde. Dennoch muss man sagen, Apple TV übernimmt in dem Sinne dann die Berichterstattung komplett. Man hat ja in gewisser Weise ja schon Erfolg mit Formel 1, nämlich mit dem F1 Kinofilm. Also in gewisser Weise ist diese Partnerschaft nicht derzeit überraschend gewesen. Ich bin nur gespannt, wie es dann weitergehen wird mit den Netflix-Sachen. Aber das ist vielleicht eine Sache für die Zukunft, um das Thema F1 TV komplett zu machen mit Apple TV. Darauf wolltest du wahrscheinlich auch nochmal hinaus. Ist das, so wurde es zumindest auch in Deutschland versprochen, dass Apple TV Kunden auch Zugang zu F1 TV bekommen. Wie das dann aussehen wird,
sind wir mal gespannt, ob das auch so kommt.
Ist noch nicht bestätigt, aber ich hoffe mal für die US-Kunden, dass das dann auch so kommen wird. Und man stellt sich in dem Sinne neu auf, weil Apple TV sicherlich in den USA dann doch sehr viel mehr geguckt wird als in Deutschland. Aber sicherlich Apple vielleicht auch in Deutschland irgendwann nochmal was größer, aber in den USA ist natürlich halt deren Heimatmarkt und da möchte man klar angreifen.
Seit 2018, wenn ich das jetzt richtig überblicke, ist die Formel 1 bei ESPN gewesen in den USA. Wo war sie vorher? Weißt du das
NBC.
Zufällig? Und warum, wie kam es damals? Auch einfach mehr Geld bezahlt oder ja. Gab es da irgendwie...
Naja, ich glaube, das Ding war, NBC wollte nicht mehr oder wollte einfach weniger sogar bezahlen und hat ESPN sogar übernommen und weil die Geschichte ist ja, dass Will Buxton vorher bei NBC war, dadurch ja dann zu F1 TV gegangen ist. Deshalb kam das dann dazu. Ich meine aber dann auch, dass ESPN gewisserweise das dann übernommen hat von NBC, ja.
Okay, ja, alles klar. Dann sind wir gespannt, wie dieser Wechsel sich vollziehen wird und was da vor allem aus dieser F1-TV-Sache wird. Eine Sache wollte ich dazu noch sagen, die ist mir aber gerade entfallen, deswegen würde ich sagen, machen wir doch weiter mit der nächsten News und zwar Sky NBA. Wie findet ihr die Übertragung? Schreibt uns das gerne bei Instagram, wir sind sehr, sehr gespannt, wer von euch da nachts aktiv ist, wobei die Tip-Off-Zeiten ja gar nicht mal so kriminell sind. Tatsächlich stellenweise tolle Beginnzeiten, auch abends in der Primetime. Das hat auch einen ganz besonders gefreut, nämlich Frank Buschmann. Er feiert sein Comeback in der besten amerikanischen Profiliga im Basketball und die Saison ist auch schon gestartet bei Sky mit Rockets gegen Oklahoma in der vergangenen Woche, auch Golden State Warriors gegen LA Lakers wurde in der ersten Nacht übertragen. Ich habe so ein bisschen reingeguckt bei Krawinkel und Doret, der Ex-Nationalspieler Bastian Doret da an der Seite von Markus Krawinkel, der ja auch in gewisser Weise zurück zu Sky kehrt. Ist ja familiäre Verbindung und auch von sich aus schon mehr oder weniger historisch gewachsen, weil er damals bei Premiere ja auch schon die NBA kommentiert hat. Frank Buschmann kommentiert eben auch die genauen Zeiten, bei welchen Spielen er dabei ist, findet ihr bei ihm bei Insta. Ansonsten Bastian Doret hatte ich bereits erwähnt, was ich noch ganz cool finde. Oscar da Silva als Europameister, beziehungsweise ja, auch Bayern Profi ist als Experte mit dabei, weitere Teammitglieder kommen noch oben drauf. Und zu den NBA-Rechten selbst haben wir ja bereits schon genug gesagt, Luca, wir wissen noch nicht, ob da noch ein großes Paket dazukommt, aber dass Sky dabei ist, wissen wir ja schon.
Genau, letzte Woche dementsprechend ja auch dann Prime Video gestartet, also von daher gab es ja Benny schon...
Zander und viel, viel Magenta-Personal, ja. Das habt ihr vielleicht mitbekommen.
Ja. Also da in gewisser Weise die NBA startet voll durch, das eben jetzt mit ihren neuen Medienpartnern in Deutschland und das eben mit Sky und Prime Video. Ob bei Sky noch was dazukommen wird, also wie das dann mit den potenziellen Disney-Rechten aussehen wird, das klären wir oder das bekommen wir hoffentlich geklärt dann in den nächsten Wochen. Und das war es eigentlich schon mit den ganz großen News, muss man ehrlicherweise sagen. Es war etwas weniger diese Woche oder respektive in den letzten beiden Wochen. Aber wir gehen in gewisser Weise zu unserem Lieblingsformat fast schon, My Matchday von Sky. Nämlich man erweitert den interaktiven Service auf die zweite Bundesliga. Nämlich ist das Ganze vergangenen Freitag schon gestartet. Neuer Umfang in gewisser Weise jetzt dadurch, dass man das ergänzt zur Bundesliga. Dass man jetzt dann in dem Sinne die Mehrfachbildansicht nutzen kann und auch der Match-Alarm findet sich dadurch dann wieder.
Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Gerade Freitagabends muss man aber sagen, ist schon komisch, wenn da rechts in der Leiste nur noch ein anderes Spiel ist, aber einen gleich großen Splitscreen, weiß ich gar nicht. Können die das nicht? Dürfen sie es nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber insgesamt werden die MyMatchday-Funktionen noch ganz gut angenommen, also gerade auch dann eben erstmal in Liga 1. Sky hat eine Umfrage gemacht, 44% freuen sich über die Wechselmöglichkeiten zwischen den Spielen. Kann aber natürlich nicht jeder machen, also zumindest nicht mit WOW. 23% schätzen die frei wählbaren Kamera- und Tonoptionen, das nutzt das Gleiche. Und dann ist eben die Frage, wer nutzt diesen Splitscreen, statt einfach nur die Nachrichten zu bekommen. Das sind 22%. Hätte ich fast gedacht, dass das mehr sind, aber auf jeden Fall zeigt es, dass es von Interesse ist. 20% möchten die Push-Nachrichten haben und das ist ein gutes Publikum weiter ist am Samstagnachmittag in der ersten Liga, das haben wir bereits angesprochen. Man hat offensichtlich nicht ganz so viel verloren, wie die meisten dachten, durch die Konferenzabgabe an The Zone. Und Luca, ein Format ist allerdings ja schon eingestellt worden. Die Watch Party ist so schnell Geschichte, wie wir dann vielleicht doch nicht erwartet haben, dass sie Geschichte ist, während ein anderes Format, von dem wir eher mit Abschaltung gerechnet haben, noch weiterläuft.
Genau, die Watch Party ist Geschichte. Sky Sport Buzz läuft noch weiter. kam jetzt in dem Sinne überraschend, dass die Watch Party dann doch so schnell weg ist. Ich hätte zumindest gedacht, dass man bis zum Winter, also bis zur Winterpause in dem Sinne weitermacht. Aber ja, dass das dann eben jetzt Geschichte ist, ist schade, aber man wird sich da auch in gewisser Weise was gedacht haben. Das hat man ja auch erklärt. Man wird jetzt bei der Champions League mit der Watch Party dann angreifen. Also das in gewisser Weise einfach eine Umplanung. Und was ich noch hier stehen habe, zumindest hast du das ja auch eingetragen, dürfen die das denn auch im DFB-Pokal? Was ist denn deine Einschätzung? Dürfen sie es oder dürfen sie es nicht?
Eigentlich würde, also ich weiß, bin mir nicht sicher, logischerweise, weil sonst, naja, habe ich den falschen Job. Ein Pro-Argument wäre natürlich, die haben die Rechte, die können alle Spiele zeigen, also was sollte dagegen sprechen? Punkt B, da steht nicht drin, dass diese Möglichkeit überhaupt besteht, weil das vorher noch nie einer gemacht hat. Wenn man jetzt überlegt, okay, was hat Sky vor 10, 15 Jahren gemacht? Okay, die haben das schon mal gemacht, ja. Im Pokal. Das können unsere alteingesessenen Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht beantworten. Gab es das früher auch mit diesen uralten Sky-Split-Screens? Konnte man auch mehrere Pokalspiele gleichzeitig sehen? Weiß ich nicht. Also ich glaube einfach, dass bei der letzten DFB-Ausschreibung das einfach noch kein Thema war. Oder wir lassen uns überraschen. Ich meine, so viele Runden haben wir nicht mehr mit Parallelspielen im DFB-Pokal bei Sky, weil spätestens im Viertelfinale fliegt ja eher das auseinander. Aber für nächste Saison, also wäre das doch mal eine Überlegung wert, so. Erste Pokalrunde. Ich weiß zwar nicht, wie viele Kacheln dann am Ende auf meinem Bildschirm sind, wenn es Verlängerungen gibt, aber stelle ich mir auch ganz cool vor. Also jetzt zum Beispiel, diese Woche hätte ich mich sehr drüber gefreut.
Ja, das Ding ist, glaube ich, dass, ich meine, es war ja, wir haben ja in gewisser Weise, oder man kann, konnte in gewisser Weise ja auch die DFL-Ausschreibung zur Bundesliga sehen. Das war ja auch in dem Sinne kein großes Thema, war ja in gewisser Weise auch dann ein Schlupfloch fast schon. Ich glaube, das ist einfach vielleicht redaktionell schwieriger, die Watch Party wollte ich schon fast schon sagen, My Matchday Multiview bei dem DFB-Pokal zu nutzen. Im Endeffekt hat man die Konferenz und das reicht ja auch
Warum?
vollkommen. Also, keine Ahnung.
Warum
Das.
meinst du, dass das schwieriger ist als in der Bundesliga?
Ja, also kann ich mir zumindest, weiß ich nicht, vorstellen, ob das technisch anders ist mit den Sky Sport Kanälen, wie man das dann verlinken will, weil man ja interaktiv sein muss mit der Multiview-App, wie denn die Kanäle gemacht werden, oder man will das halt einfach als exklusives Feature haben für Sky Sport Bundesliga-Kunden, weil Sky Sport Paket ist ja DFB-Pokal und Sky Sport
Ah ja,
Bundesliga-Paket ist
gut.
ja wieder was anderes. Deswegen,
Ja.
ja, ob man vielleicht Features dann hinterm Zaun halten möchte, keine Ahnung. Gerne natürlich interaktiv rein, auch in unsere DMs oder einfach in den Kommentaren der neuesten Folge unter dem Post. Was denkt ihr, DFB-Pokal, My Matchday Multiview? Ist das sinnvoll oder einfach nur Spielerei? So.
Multiview gibt es auf jeden Fall bei uns in den Insta-DMs, also müsst ihr keine Sorge haben, wenn da mehr als eine Person uns schreibt. Viel behalten wir den Überblick. Multiview sind wir erprobt.
Ihr Augenprinzip kann man dazu sagen. So.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Thema.
Ist auch vier Augenprinzip.
Da schließen wir uns im Endeffekt auch so ein bisschen ein zur letzten Folge, nämlich das Thema Kommentatorenwechsel bei ProSieben zur DTM. Wir haben ja darüber letzte Woche schon gesprochen, oder letzte Folge, letzte Woche sage ich irgendwie immer aus Reflex, dass Edgar Mielke nicht mehr dabei ist als Kommentator der DTM bei ProSieben. Hingegen, das haben wir vermutet, es war ein offenes Geheimnis, dass Tobi
Ja.
Schiemon dauerhaft das Thema übernimmt. Ist ja seit 2011 bei fast jedem DTM-Wochenende dabei. Früher Sport 1, jetzt seit einigen Jahren als Fan-TV-Reporter und jetzt eben kommentiert er die DTM bei ProSieben. War ja, wie gesagt, schon mal als Vertretung da. 2024 war auch Backup-Kommentator der Formel E, auch bei ProSieben. Wie gesagt, ist ja in gewisser Weise ja schon deutlich erprobt und wird interessant sein, ja dann auch sicherlich zur kommenden Handballrechteperiode bei ProSiebenSat.1.
Ja, so sieht's aus. Basketball, vielleicht auch nochmal ein Thema, ist ja auch bei Dein unterwegs. Und Eddie Mielke unterdessen, ja, keine DTM mehr. Vielleicht mehr MotoGP, da wechselt er sich im Moment ja mit Lukas Gajewski ab. Wird natürlich auch weiter beim Magenta Sport unterwegs sein. Das also bleibt noch ein bisschen mit Fragezeichen versehen, was da vielleicht noch dazukommt in Zukunft. So, und dann kommen wir zu einer News, finde ich, über die viel zu wenig gesprochen wird in den letzten Tagen. Zugegebenermaßen ist natürlich auch wieder Nischeninteresse, aber mich hat es schon immer ein bisschen verwundert in den letzten Jahren, wenn Warner Bros. Discovery slash Eurosport ganz dick aufgefahren hat zu den Olympischen Spielen. Sportarten von vor Ort übertragen hat, von denen man gar nicht wusste, dass man sie in den letzten 10 Jahren überhaupt mal übertragen hat oder von vor Ort übertragen hat. Und dann beginnen 2, 3 Wochen später die Paralympischen Spiele und man bekommt nichts, aber auch gar nichts davon mit. Das ändert sich jetzt in Mailand und Cortina, denn Warner Bros. Discovery hat sich Highlight-Rechte für die Paralympischen Winterspiele geholt, europaweit in 49 Märkten und bis zu 20 Sprachen. Natürlich, ARD und ZDF sind in Deutschland mit an Bord, live, aber zumindest, dass man da Highlights berichtet, ist mehr als wichtig und kommt eigentlich viel zu spät.
Dass das nicht verpflichtend ist, dass wenn man Olympiarechte erwerbt, dass man die Paralympischen Spiele da nicht automatisch, zumindest in Highlight-Paketen oder als Live-Recht erwerbt, ist für mich fraglich.
Halt unterschiedliche Ausrichter, so blöd es klingt.
Aber ja, weiß ich nicht, finde ich, kann man eigentlich allein um die Sichtbarkeit der Paralympischen Winterspiele oder auch der Sommerspiele zu erhöhen, als verpflichtend angehen, aber jetzt eben, wie gesagt, Streaming und Eurosport in bis zu 20 Sprachen in 49 Märkten jetzt neu dazu. Also, sehr gute Sache, muss ich dazu sagen. So, und wenn du dazu nichts mehr hast, gehen wir auch zu einer weiteren guten Sache, nämlich Sky Sport Bundesliga. In gewisser Weise jetzt auch bei YouTube gestartet, nämlich mit Kurz-Highlight-Clips der Spiele mit Live-Kommentar. Also ähnlich in gewisser Weise kann man fast schon sagen wie Magenta Sport bei der dritten Liga. Man hat sich in gewisser Weise auch da an dem KI-Schnittprogramm bedient. Das sieht man ganz klar, ob man das nochmal ein bisschen ändern wird. Bin mal gespannt. Die Highlight-Clips sind jetzt auch dementsprechend nicht lange. Also wenn viele Tore fallen, dann gibt es quasi nur die Tore zu sehen. Aber was, finde ich, eine gute Ergänzung ist, alle Stimmen zu den Spielen gibt es dann auch abrufbar auf YouTube. Also ähnlich wie es The Zone bisher gemacht hat und weiterhin ja auch tun werden auf ihrer Plattform, dass man dort die Interviews alleine nur sehen kann. Das sind immer so 13, 15 Minuten, was man dort dann sehen kann. Und das eben letzte Woche gestartet, abrufbar auf dem neuen YouTube-Kanal Sky Sport Bundesliga eben.
Lohnt sich. Nochmal für die Leute, die vielleicht nicht so tief drin sind. Luca, ab wann kann ich das dann da sehen?
Die Stimmen zu den Spielen gibt es relativ zeitnah. Also das muss man sagen, das gibt es teilweise sogar am selben Tag oder wenn jetzt, ich sage es mal, zweite Bundesliga gespielt hat, dann gibt es das so, sage es mal, 16, 17 Uhr ungefähr, so war das, so habe ich zumindest mal zeitlich eingeordnet, letzte Woche und die Highlight-Spiele, sagt also die Spiele mit den Highlight-Clips vom Live-Spiel, das gibt es dann wie gewohnt dann montags, also Montag 0 Uhr, wie bei Sportshow und ZDF eigentlich auch. Kommt dann die große Flut Bundesliga zu Mitternacht.
Also Montag 0 Uhr, haltet euch von YouTube fern. Ihr werdet überflutet. Dann gibt es noch eine News, dass Prime mit der AGF zusammenarbeitet. Wir sind also gespannt, ob sich da in Zukunft vielleicht ein bisschen regelmäßiger was ergibt in Sachen Champions League oder vielleicht auch Wimbledon.
Was ist damit geworden? Zone-Quoten Champions League?
Ja, auch eher wenig. Aber naja, vielleicht entwickelt sich da ja was. Meistens ist es ja auch erst in der K.O.-Phase spannend. Richtig. Von daher finde ich das erstmal noch okay. Dann noch eine News aus Österreich. Da ist der ORF-Sportchef jetzt entlassen worden. Der Streit ist so ein bisschen eskaliert zwischen der Programmdirektorin Horowitz und dem bisherigen Sportchef Hannes Eigelsreiter. Es ist die Rede von monatelangen Gesprächen ohne zufriedenstellende Lösung, mangelndes Vertrauen. Unter anderem gab es ja auch Gerüchte, dass er sich mit Rainer Pariasek angelegt hat, weil der Ex-Sportchef wollte, dass man sich ein bisschen verjüngt und so weiter und so fort. Also da gab es ein wenig Vertrauensprobleme. Jetzt da also die personelle Neuaufstellung. Über Österreich sprechen wir gleich auch nochmal, Luca, wenn es über die Traumquoten zum Wintersportauftakt geht. Alpin-Ski-Weltcup in Sölden. Vorher starten wir in den Quoten allerdings mit Sommer-Wintersport, bevor wir dann zum Fußball kommen.
Richtig, nämlich das Sommer-Biathlon-Event in München. Das gab es zu sehen und wurde auch groß gezeigt. Das eben mit dem Massenstart und der Männer und Frauen. Es war auch sehr beliebt, 1,10 Millionen Zuschauer sowie 1,25 Millionen bei den Frauen Interesse. Bei jüngeren Zuschauern war hingegen eher verhalten, 4,8% und 3,8% bei Männer und Frauen. Also Marktanteil insgesamt muss man sagen, bei den Männern waren 10,4% und bei den Frauen 10,6, also das ziemlich ähnlich, aber wie gesagt, bei den Jüngeren das Event vielleicht nicht allzu groß, denn muss sagen, es lief ja auch dort parallel Fußball. Und da blicken wir einfach mal schnell drauf. Nämlich am 8. Spieltag waren ja zum Beispiel auch die Bayern am Nachmittag gefragt gegen Gladbach. Insgesamt die Zuschauerzahl 1,55 Millionen bei Sky. Marktanteil 12%, bei den Jüngeren 14 bis 49, 21% sogar. Guckt man noch aufs Topspiel, das dann war Dortmund gegen Köln 1,23 Millionen mit einem Marktanteil bei 6,4 und in der jüngeren Zielgruppe bei 14,1%. Die Sportschau im ersten dabei mit Saisonbestwert 3,56 Millionen. Dann gucken wir, und das muss man sagen, hätten wir nicht gedacht, mit unserem Problemkind RTL zweite Liga. Dabei ein gutes Spiel an sich gewesen mit den Paarungen Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf. Erste Hälfte 980.000, zweite Hälfte 1,22 Millionen und das war bisher der schwächste Zweitliga-Abend für RTL, David.
Ja, es liegt nicht nur an der Übertragung. Wir haben uns ja letzte Woche ausgiebig drüber aufgeregt. Habe ich auch letzte Woche gesagt, ne? Ja. Siehst du, so schnell geht's. Ja, also weiß ich nicht. Vielleicht ist man dann noch irgendwann gesättigt. Ich weiß nicht, wie viele Leute davon am Samstagmittag schon zweite Liga gucken oder ob das Samstagabendprogramm dann vielleicht doch ein bisschen zu groß ist. Die Sport1-Zahlen haben ja auch manchmal an der Million gekratzt, wenn es richtig durch die Decke ging. Ich finde, RTL sollte schon immer über die Millionen kommen. Gerade Samstagabend, ja, das ist weiter ein kleines Sorgenkind. Viel mehr kann ich dazu jetzt an der Stelle auch gar nicht sagen. Dann kommen wir zur zweiten DFB-Pokalrunde. Die beiden Kracherspiele im Free-TV. Wir starten mit Köln gegen Bayern. 5,4 Millionen insgesamt in der ARD. Da waren viele mit am Start. War das erfolgreichste Free-TV-Spiel, aber eben auch das einzige zu dieser Uhrzeit. Parallel dazu auch noch die Pay-TV-Übertragung bei Sky, wo nochmal 860.000 zugeguckt haben. Und ich finde, das ist echt eine ordentliche Zahl für DFB-Pokal unter der Woche. Dann haben wir am anderen Tag Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt. Es ging bis ins Elfmeterschießen im ZDF und das führte zu einer funky Programmierung, diesmal nicht bei RTL, sondern im ZDF, weil man danach noch das Frauen-Nations League-Halbfinale gegen Frankreich gezeigt hat im ZDF. Direkt nach dem Elfmeterschießen gab Gary Pauban drüber zu Claudia Neumann und vom letzten Elfmeter fiel direkt das erste französische Tor. Bei Dortmund gegen Frankfurt haben im ZDF zugeguckt 5 Millionen und natürlich hat sich die Zuschauerzahl so ein bisschen gesteigert im Verlauf des Abends. Und bei Deutschland gegen Frankreich hat es dann die 5-Millionen-Marke auch gleich geknackt. Und Sky weiterhin richtig stark mit den Pokalspielen unter der Woche. Octagon, Luca, sprechen wir vielleicht nochmal ganz kurz drauf. Es gab ja auch die Free-TV-Übertragung bei RTL erstmals im Schnitt 640.000. Bei Octagon über RTL Plus waren es wohl 825.000 Views. Also das läuft wohl ganz gut, ist allerdings nicht so ganz vergleichbar mit den Netto-TV-Reichweiten, die man sonst so aufgeführt bekommt. Darts bei Sport 1 habe ich gesehen, 300.000, das war insgesamt ein guter Sonntag, weil man morgens mit dem Doppelpass schon viel eingesammelt hat. Also es tut sich hier und da was auf jeden Fall, aber natürlich kommt ein Konkurrenzpunkt in diesen Tagen dazu.
Ja, Wintersport, ne? Also sind wir wieder bei dem Thema. Diesmal nicht nur so ein bisschen Show-Event durch den Olympiapark von München, sondern ein Riesenslalom war ja auch ein großes Thema. Also generell der Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden. Das war im ZDF unter anderem der Fall, nämlich mit 1,21 Millionen bei den Herren Riesenslalom. Dabei Gesamtmarktanteil von 10% gesammelt. Man muss sagen, knapp zweistelliger Marktanteil dabei, aber muss man sagen, bisher solide, aber wie gesagt, junge Zielgruppe noch ausbaufähig, denn auch hier war man bei 4,1% nur mit dabei. Jetzt kommen wir zum Sportmecker Österreich und da gibt's die komplette Kehrtwende.
Die junge Zielgruppe ausbaufähig, sagen wir über das ZDF im Herren Riesenslalom 14 bis 49, 4,1% im ZDF. Ich kann euch mal die österreichischen Zahlen verraten. Natürlich Heimweltcup, aber die sind natürlich nochmal eine Spur verrückter da. Im ORF haben nämlich im Frauen-Riesenslalom zugesehen 666.000. Das ist das beste Damenrennen im ORF seit Sölden 2003 im Schnitt. Insgesamt 53% Marktanteil in der jungen Zielgruppe bis also 12 bis 29 mal runtergerechnet, was ich wirklich interessant finde, 75% Marktanteil. Bei den 12 bis 49-Jährigen sind es 56% Marktanteil. Und wenn ihr jetzt sagt, die sind alle auf der Fernbedienung eingeschlafen, nein, auch beim Herrenrennen lief es richtig, richtig gut. Marco Schwarz stand auf dem Podest. Im Durchgang 2 haben sich das über 800.000 Leute in Österreich angeguckt. Das heißt, auch hier haben wir in der Zielgruppe 12 bis 49 48% Marktanteil und ja, teilweise 55, wenn du die Zielgruppen dementsprechend zuspitzt. Also es ist jetzt schon wieder astronomisch.
Ja.
Wie wird das bei der Streif? Das wird auch wieder komplett bekloppt.
100%.
Die knacken noch die 100%.
Ja, 100%. Das kommt dann spätestens dann beim Highlight-Rennen der Saison. Obwohl, ist die Frage, ob die Streif dann Highlight wird, wenn im gleichen Jahr dann Olympia ist. Aber ich denke mal, das wird vielleicht je nachdem sogar mehr geguckt. Ja, ja. Ist die Frage natürlich, wann das Abfahrtsrennen, in welchem Wochentag das dann gelegen ist. So.
Samstag.
Hoffentlich Samstag, aber es ist meistens so, dass es Samstag ist. Ne? Also deswegen wird das dann auch gut einschlagen, was das Thema Quoten angeht. So, das waren es dann auch mit Zahlen und Fakten. Und wir gehen dann zu unseren Bewertungen. Wir haben wieder einiges an Fußball gesehen und auch geguckt, aber gehen dann in gewisser Weise direkt schon an und sagen, vielleicht kann man das ja so sehen, kleines Fazit schon zu den ersten Spieltagen der Saisonkonferenz Bundesliga.
Ja. Gut, also ich finde es wirklich schön. Wir haben ein schönes Studio, wir haben eine hochwertige Konferenz mit zahlreichen Stimmen. Ich bin ja immer wieder auch im Radiodienst unterwegs, samstagnachmittags, und finde es äußerst luxuriös, dass ich von zwei Sendern, von allen Spielen alle Stimmen bekomme, zumindest alle wichtigen, und die auch schnell verfügbar sind, wenn die jetzt nicht in der linearen Sendung irgendwie als O-Ton-Collage zusammengefrickelt werden. Macht total Spaß. Ja, das ist tatsächlich irgendwie dann doch unverzichtbar. Also ich gucke dann meistens beides gleichzeitig irgendwie. Also wenn mein Fokusspiel das gerade passt irgendwie, also meistens ist ja dann irgendwie die Eintracht bei mir, das Multiview-Topspiel ist, gucke ich Multiview, ansonsten das Einzelspiel und dann nebenbei die Konferenz. Ja, also das ist sehr, sehr gut. Gerne weiter so, aber dafür fällt man halt Sonntag wieder hin runter. Also das, was Samstag gut läuft, wird Sonntag wieder mit dem Arsch eingerissen quasi. Wir hatten jetzt ein Spiel Bundesliga, ich weiß gar nicht welches genau, da hat man keine On-Air-Persönlichkeiten gesehen.
San Pauli gegen Hoffenheim, war das Spiel? Oder nee, das, oder war das, ich war, in irgendeinem Spiel hatte man ja sogar den Konferenztisch im Studio stehen. Aber ob es jetzt das Spiel war, gerne korrigieren, auch in den Kommentaren. Ja, also Konferenz, auch die All-In-Show. Im Anschluss muss man sagen, wie lange man dann doch noch im Stadion senden kann, ist ja dann auch immer interessant. Da denkst du, hier, das sind die einzigen Leute, die arbeiten, weil im Hintergrund werden dann schon die Rasen beheizt, also die Lichter für den Rasen dann aufgebaut, und das ganze Stadion ist schon seit Stunden leer und die stehen dann auch noch, ja, Highlights, jetzt hier was, läuft noch bei The Zone und dann ist dann vorbei. Das ist schon echt immer interessant zu sehen, aber sonst stimme ich da eigentlich ganz zu, die Konferenz. Man macht vieles klassisch, man macht aber auch vieles neu und The Zone typisch, und das ist eigentlich eine ganz nette Sache. Also man hat sich in dem Sinne nicht komplett neu erfunden, wie man es ja auch gesagt hat, aber man halt DAZN-typische Sachen eingefügt. DAZN-typisch, wie gesagt, aber auch, wie man mit dem Sonntag teilweise umgeht. Da stimme ich dir absolut zu. Dann gehen wir zum...
Das Personal, Luca?
Bitte?
Also, ich... Ach so. Das Personal in der Konferenz?
Ja, in gewisser Weise ja auch.
Bunte Mischung.
Bunte Mischung, kann man absolut sagen. Also, das, ich glaube, das Ding ist einfach, das wird sich jetzt natürlich die nächsten Jahre in gewisser Weise einspielen, wie, oder man hat immer natürlich seine Lieblingskommentatoren, aber ich denke mal, das wird sich auch hier in gewisser Weise einspielen, wie, ja, man lieb oder wie unlieb man gewisse Personen im Kommentar hat, aber ich glaube, das ist ja ganz normal.
Ja, genau. Eure Meinung zur DAZN-Konferenz gerne bei uns bei Instagram @screentime.sport. Schreibt uns da gerne. Und dann sprechen wir natürlich in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten immer wieder drüber. Und dann kommen wir zur zweiten DFB-Pokalrunde. Ja, der zweitgrößte Großkampftag vielleicht nach dem letzten Spieltag und der ersten DFB-Pokalrunde. bei Sky. Fabi Klos war an beiden Tagen wieder Studioexperte. Wir hatten im ZDF die eben angesprochene Funky-Programmierung mit der Nations League. Hat sich, glaube ich, am Ende wirklich bewährt gemacht. Viel besser kannst du es nicht machen. Hätte man vielleicht dann doch, hätte sich die halbe Stunde wieder bezahlt gemacht, die man später angefangen hätte, das doch nach vorne zu ziehen. Naja, so ist es eben. Weiß ja vorher nicht. Ja, aber das war tatsächlich mein erster Gedanke, als ich dann mit Tickern fertig war. Was zur Hölle hat das ZDF gemacht? Ich habe direkt geguckt. Ja, das war auf jeden Fall wieder spektakulär. Und bei Sky, ja, viele Konferenzen, die Flutlichtfreitag, Kommentatorenkonferenz am Mittwochabend. Uli Hebel hatte Konferenzeinsatz, was ja auch, wenn überhaupt, die Premiere war bei Sky. Also, ja, da ging wieder einiges. Und vor Ortquote, sagen wir mal, untere Okay-Grenze, Luca?
Ja, kann man so sagen. Also ich denke mal, man wünscht sich zwar mehr, aber generell muss man sagen, fand ich es dann doch insgesamt ganz stimmig. Deswegen, oh, also klar, mehr geht immer, aber ich denke mir so zum DFB-Pokal, gerade in den ersten beiden Runden kann ich es in gewisser Weise noch verkraften, wenn es dann in Richtung Achtel- und Viertelfinale geht, dann natürlich muss es am besten von allen Spielorten sein. Also deswegen, ich meine, man hat ja auch Philipp Hinze in Illertissen, das fand ich zum Beispiel sehr interessant und sehr gut. Deswegen, ja, man muss vielleicht auch nicht bei jedem Spiel einen haben. Klar, jetzt kann man sagen, jetzt sind wir wieder lieb zu Sky. In gewisser Weise, klar, wenn man schon alle Spiele zeigt, muss man eigentlich auch immer einen vor Ort haben. Das sehe ich absolut ein. Aber ich finde, das ist ja nochmal ein anderer, ja, in gewisser Weise ein anderes Vorgehen beim DFB-Pokal als noch in der Bundesliga, weil die Bundesliga, da weiß man ja immer eigentlich, A, wer spielt und wo das stattfindet im DFB-Pokal. Je nachdem, wo man ja ist, ist das dann auch was, logistisch zumindest nochmal was ganz anderes, weil ich meine, die haben ja auch nicht unendlich Personal, ne? Also, wer dann moderiert, wer vor Ort ist und ja, manchmal ist es auch schwierig, weil haben wir in Intertissen gesehen, ARD, Hörfunk war ja gar nicht vor Ort. Was den Kommentar angeht, da war Toni Tomic dann auf seinem Gerüst mehr oder weniger fast schon alleine mit der Kamera-Crew da drüber, kommen wir gleich auch noch mal zu sprechen. Deswegen, ja, keine Ahnung, ich sehe das nicht so. Aber wie gesagt, ab dem Achtelfinale gerne, wie gesagt, mehr.
Ja, ich sehe gerade so ein kleiner Blick voraus. Am Samstag wird Alex Pommes die Sportschau moderieren. Guck mal, das ist eine dieser Ausnahmen. Gerade ein bisschen nebenbei geguckt. Was haben wir sonst noch? Markus hat geschrieben, ja, die ARD-ZDF-Kommentatoren haben ihm gut gefallen. Bei Sky säßen nur Dampfplauderer. Die Comblock-Diskussionen sind ein bisschen ausgeartet. Da müssen wir jetzt, glaube ich, nicht zwingend hier auf alles zwingend eingehen. Und dann ja, sprechen wir ein bisschen über die Champions League, Luca. Und Europa League und Conference League. Was war denn da in den letzten Wochen so los? Ich fange mal an mit einem Vorortspiel von Florian König und von Wolf Fuß. Das haben wir jetzt gar nicht zwingend in die Neuigkeit mit aufgebaut, weil es ja quasi schon passiert ist. Fenerbahce gegen Stuttgart bei RTL Plus aus dem Stadion ohne Free TV. Aber bei RTL aktuell, da gab es eine Einblendung mit Wolf.
Ja, die habe ich zwar nicht gesehen können, aber generell muss man sagen, also das, was man von Wolf Fuß in Istanbul gesehen hat und auch von Florian König, zumindest bei Instagram, das war schon sehr amüsant und fand ich in gewisser Weise auch überraschend, dass RTL Plus in gewisser Weise ein Live-vor-Ort-Spiel hat, exklusiv, weil das
kennen
wir eigentlich genau nur von Heidenheim-Chelsea und das muss man sagen, war ja wirklich ein besonderes Spiel und in gewisser Weise Fenerbahce Istanbul gegen Stuttgart kam dann in gewisser Weise alleine aufgrund der Distanz schon etwas überraschend. Aber dennoch muss man sagen, sehr, sehr gut. Also wenn das vielleicht vermehrt kommt, weil man vielleicht mit Wolf Fuß einen Kommentator hat, den man vielleicht speziell auf Stuttgart ansetzt, in dem Sinne, wenn das natürlich auch geht und terminlich geht, dann ist es ja in gewisser Weise sehr gut, dass man da ja auch Live-Spiele vor Ort bei RTL Plus auch erleben kann.
Ja, sonst noch irgendwas zu Conference League oder Champions League, Prime, The Zone Champions League Konferenzen? Hast du ja sonst immer noch was zugesagt, zum Beispiel? Steffi Barczyk ist zurück.
Ja, das kann man dazu noch sagen. Sonst die Champions League bei DAZN in gewisser Weise auch wieder mit den Influencer-Kommentar bei den Frankfurt-Spielen. Generell habe ich da das Gefühl, dass man da sehr viel experimentiert. Ich meine, man hat ja am ersten Spieltag dann Galatasaray zu Gast. Man hat ja den normalen, die normale Übertragung, Influencer-Kommentar und den türkischen Kommentar.
Türkischer, ja.
Deswegen ist Frankfurt vielleicht die Funky-Programmierung der Champions League bei DAZN insgesamt gesehen. Aber sonst eigentlich soweit alles gut gelaufen. Also nichts Besonderes eigentlich aufgefallen.
Ja, sonst ja, sind wir wieder auf euch gerne angewiesen, was euch im Europapokal noch aufgefallen ist. Zum Lupon in München möchte ich einmal ganz kurz sagen, dass es generell ein ja, Auftakt war für die ARD Wintersport-Crew. Geht dann natürlich jetzt auch dann Richtung November, Mitte, Ende November so richtig in die Vollen mit den anderen Sportarten, neben Ski Alpin, ohne Wilfried Haag, mit Dexi am Mikrofon. Ja. Und im ZDF haben wir bereits darüber gesprochen, dass Laura Dahlmeier, der in München nochmal gedacht worden ist von der ganzen Biathlon-Gemeinde, eben nicht ersetzt wird, sondern intern umstrukturiert wird im ZDF. Und in der ARD sind wir gespannt, ob Antwerpen und Co. dann auch ein bisschen mehr unten aus der Mixzone moderieren. Das hat Christian Dexen auch schon angedeutet, dass sie das bei ein paar Weltcups so machen werden. Aber das ja, in aller Ausführlichkeit besprechen wir dann natürlich, wenn wir über den Wintersport reden. Und dann werde ich mich in ein paar Wochen wieder darüber aufregen, wen Eurosport alles nicht an die jeweiligen Orte schickt. Oder hast du was von Riesenslalom im ZDF gesehen? Ich ehrlicherweise nicht allzu viel.
Ebenso, ich habe ein bisschen im Real Life von Lubonne reingeguckt. Das hat man in üblicher Biathlon im ersten Qualität gemacht, also für so ein Show-Event, aber das war dann schon echt sehr gut und lohnt und hat sich tatsächlich, wenn man Biathlon-Fan ist, eigentlich ganz nett angesehen. Für ein bisschen, was man dann quasi zum Pre-Saison-Start dann bekommen hat. Das fand ich sehr, sehr gut und sehr sehenswert.
Ja, dann würde ich sagen, enden wir doch humoristisch mit Toni Tomic auf dem Gerüst in Illertissen. Es gab einen zusätzlichen Flutlichtmasten in Illertissen, der das Spielfeld erleuchtet hat für das Pokalspiel gegen Magdeburg. Und das hat man dem Spielfeld auch wirklich angesehen, dass da unterschiedliche Lichtverhältnisse herrschen. Gefühlt war es in der Mitte und in den beiden Toren dunkel, aber so dazwischen war es hell. Oder auf den Seiten.
Ja,
Aber
es
das
war
war
sehr
schon wirklich
unregelmäßig, das stimmt.
sehr, sehr, sehr kurios, aber ich meine, das gehört dazu zum DFB-Pokal und die Krankonstruktion zwischen Haupttribüne und Flutlichtkran beherbergte die Kommentatorenposition für Toni Thomas. Das wurde auch ausführlich bei Sky Sport News im Vorlauf und auch im Pokalvorlauf und im Einzelspielvorlauf Luca thematisiert mit einer schönen Kamerafahrt auf dieses wackelige, windige Kamera- und Kommentatorengerüst.
Genau, der winkt, Toni Tomic winkte nämlich auch sehr sehenswert darauf, drehte sich sogar auf seine eigene Kommentatorenkamera ein. Also von daher war das tatsächlich sehr amüsant anzusehen. Aber wir haben tatsächlich noch was zum Hören und gehen dazu nämlich wieder nach Istanbul, verlassen in gewisser Weise ja fast schon, nicht nur fast schon Europa, sie sind ja im
Erste Mal
asiatischen.
Asien seit Katar, glaube
Genau,
ich,
wir sind im
für Wolf.
asiatischen Teil von Istanbul bei Fenerbahçe und Wolf war ja auf großer Fahrt und hatte Sonne und Wohlfühlfaktor, nämlich im VfB-Livestream vor dem Spiel.
Du, das mit der Reise, es hat super geklappt und auch das auch vom Flughafen weg, das war top organisiert. Das hat uns riesen Spaß gemacht, dass wir das, also dass wir da so durchgekommen sind. Die Betreuung hier, das Essen ist super, Getränke ist super. Also wenigstens den Schwaben geht's gut.
Und warum ihr euch jetzt fragt, ja, okay, dass wir gewisse schwäbisches Faible hat der Fuß, das ist bekannt. Aber was mit der Sonne auf sich hatte, das beschäftigte sich dann doch eher mit einem bestimmten Spieler, oder, Wolf?
Hat Edson Alvarez da getroffen, wo die Sonne selten hinkommt? Das klingelt. Es sitzen viele Männer hier oben auf der Tribüne, die das Bild sehen. Alle Phantomschmerz.
Ja, für solche Sprüche kennen wir ihn auf jeden Fall, Luca. Und ich meine, Wolfuß zurück auf Europas Bühne ist ja auch einfach mal wieder Zeit.
Genau, er hat ja selber in etlichen Interviewformaten letzter Zeit gesagt,
Rasenmäher, zum Beispiel.
WDR 2 war er auch mit dabei. Ja. Deswegen hat er es ja gesagt, warum er es dann nicht mehr gemacht hat. Zumindest in der Champions League. Jetzt kommt ja mit der Europa League wieder was dazu. Und da hat er gesagt, da ist er auch wieder voll mit dabei. Passt ihm persönlich wohl etwas besser dann im Terminkalender. Aber so Reisen sicherlich vielleicht nicht dauerhaft, aber vielleicht mehr. Wäre zumindest, was den Zuschauer angeht, zumindest nicht schlecht. So, das also der Lacher der Woche. Und da sind wir tatsächlich schon am Ende. Ich gucke tatsächlich mal in meine
Eine Sache habe ich noch, fällt mir
Zeit.
Gerade ein.
Eine Stunde haben wir jetzt überschritten und David darf gerne noch was sagen.
Ja, vielleicht beeile mich. Klassiko von vor Ort bei DAZN in La Liga. Weiter allerdings wirklich Debakel, aber dafür kann DAZN nichts, weil Real lässt die Leute nicht ins Stadion. 2,5 Minuten vor Anpfiff, wieder einmal keine Bilder aus dem Stadion. Es war wirklich ärgerlich. Wenn da schon das Team hinreist, was ich absolut respektabel finde, Riesenbeifall dafür, das finde ich überragend. Sie dürfen nichts im Stadion zeigen vorher, das ist... Gerade bei so einem Spiel mit so einer Choreo, die du dann erst gerade siehst, wenn die schon aufgebaut ist, wirklich extrem bitter. Ja, sonst habe ich weiter nichts auf der Liste, Luca. Ich gucke mir morgen Abend mal unser Lieblingsprodukt live im Stadion an. Ein Zweitliga-Topspiel bei Nitro.
Ja, wünsche ich viel Spaß dabei. Hoffentlich, also du trägst zumindest nicht zu den Quoten bei. Das Thema Zweitliga, da wünsche ich sehr viel Spaß und ich hoffe, ihr hattet auch sehr viel Spaß mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs fleißige Dabeisein, natürlich auch an dich, David.
Merci dir, Luca, und wir hören uns wieder im November, wenn wir dann uns ausgiebiger dem Wintersport widmen, die nächsten K.O.-Rundenspiele dann auch sich schon mal anstellen im Terminkalender, zum Beispiel im Fußball. Und natürlich die große Frage ist, was passiert mit den Übertragungsrechten der Champions League, der Europa League und der Conference League? Für Diskussionen sind wir weiter offen, vor allem in unserer Insta-Story, in unseren DMs, folgt gerne rein. Und dann hören wir uns ganz bald wieder mit Folge 70 ist es dann.
Genau, kleines Jubiläum. Ob da was kommt, da verspreche ich nichts. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal hier bei Screentime Sport.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.